Guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen zur Wortbetrachtung. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, vor 7 Wochen, meine ich, ist es her, da stand ich hier mit einem Abschnitt aus dem Korintherbrief. Wir haben über die Weisheit Gottes nachgedacht. Und aus Zeitgründen ist, wie man so sagt, einiges von der Tischkante gefallen. Einige wichtige Gedanken, die mich noch beschäftigt haben, die möchte ich heute ergänzen. Also, es ist eine ergänzende Predigt zu Thema die Weisheit Gottes, über die wir im 1. Korintherbrief Kapitel 2 in den Versen 6 bis 16 gelesen haben. Wer die Predigt noch nicht gehört hat, sie ist ja frei zugänglich, vielleicht hilft es, das heutig Gesagte dann besser einzuordnen. Möchte auch alle grüßen, die im Livestream dazugeschaltet sind oder später hören werden. Herzlich willkommen auch an euch. Fotografie begeistert mich schon seit Jahrzehnten. Ich fotografiere sehr gerne und viel. Wer mich kennt, weiß um die riesige Anzahl von Fotos, die natürlich auch verwaltet werden wollen und im besten Fall so geordnet, dass man sie schnell wiederfindet. Was ich super gerne mache, wenn ich in der Natur bin, ich mache gerne Makroaufnahmen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich jetzt meine. Das heißt, ich gehe mit meiner Kamera ganz nah an die Blume, am besten sitzt da noch eine Biene drauf und dann sieht man noch den Stachel von der Biene und solche Geschichten. Das begeistert mich. Ich mache aber auch gerne Fotos von Menschen, beobachte gerne Gesichter, unter anderem auch Gruppen. Und wisst ihr, beim Fotografieren von Gruppen, da fällt dem Beobachter relativ schnell etwas auf. Wie stellen sich die Einzelnen auf, wenn fotografiert wird? Und da gibt es große Unterschiede. Falls ihr das noch nicht bemerkt habt, achtet in Zukunft drauf. Besonders fällt es bei Kindern auf und sehr besonders, wenn irgendwo eine Treppe ist und man sich auf einer Treppe aufstellt. Wisst ihr, wo sich die Kinder aufstellen? Gerne immer eine Treppe höher als der Nachbar. Und irgendwann ist die Treppe dann zu Ende, da stehen sie dann geballt da oben. Warum erzähle ich euch das? Ich habe darüber nachgedacht und habe mir versucht vorzustellen, wie hätte ich die Gemeinde in Korinth fotografiert. Angenommen, ich hätte das Privileg und ich hätte die Gemeinde in Korinth fotografieren sollen. Ich glaube, da hätte ich echt Probleme. Probleme, sie auf ein Bild zu bekommen. Ihr erinnert euch, da gab es Gruppen. Die eine Gruppe saß in der Ecke mit dem Schild Paulus. Die eine Gruppe saß hier in der Ecke mit dem Schild Kephas, Petrus. Dann gab es noch welche Apollos und dann gab es noch welche, die sich Christus zuschrieben, wobei wie Ausleger uns da, glaube ich, viele einig sind, das war nicht die allerbeste Gruppe. Fakt ist, es fehlte die Einheit und sie in eine Gruppe zu bekommen, um ein ordentliches Gruppenbild zu machen, da hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten. Und wenn es eine Treppe gegeben hätte, wo sich diese Gruppe hätte drauf stellen sollen, oh, wahrscheinlich wäre die Treppe zu eng, vor allen Dingen die höheren Stufen. Wir haben in den letzten Predigten schon sehr viel darüber gehört, wie die Korinther waren, wie sie dachten, was ihre Not war. In der Predigt vor 7 Wochen, als es um den Abschnitt 1. Korinther 2, 6 bis 16 ging, und dort um die geheimnisvolle Weisheit, von der Paulus spricht, da habe ich versucht, in 5 Punkten im Überflug Gottes Weisheit in den Fokus zu rücken. Und ihr werdet euch noch erinnern, dass ich fast kapituliert bin vorher. Wie bitteschön soll ich, armes Würmchen, über Gottes Weisheit reden überhaupt und das dann noch in dieser kurzen Zeit? Ist ja völlig unmöglich. Jeder dieser 5 Punkte hätte mindestens eine Predigt für sich verdient. müsste man machen. Was ich heute machen will, ich kann natürlich jetzt nicht die 5 Punkte nochmal wiederholen. Bitte, wer möchte, ich kann das Skript schicken oder ihr schaut euch die Predigt an. Gottes Weisheit in der Schöpfung, darum ging's. Gottes Weisheit in der Erwählung, Bewahrung und Führung seines Volkes Israel. Dann drittens Gottes Weisheit in der Vorbereitung und in der Vollbringung des ewigen Heils. Und dieser Punkt, den greifen wir heute nochmal raus, weil er mir besonders am Herzen liegt. Und darüber reden wir. Die anderen beiden Punkte waren noch Gottes Weisheit im Bau und der Vollendung seiner Gemeinde und im himmlischen Jerusalem. Heute geht es also darum, die Weisheit Gottes noch einmal zu beleuchten, nochmal hervorzuheben, die im ewigen Heil, und ich möchte das heute mit dem Begriff Evangelium überschreiben, Gottes Weisheit, die im Evangelium Jesu Christi besonders leuchtet. Darum soll es heute gehen. Ich möchte nicht den ganzen Text, den haben wir ja schon gelesen, aber 2 Verse nochmal lesen. Ich bitte, dass ihr euch dazu erhebt. Wir lesen kurz 2 Verse aus Korinther und beten noch. 1. Korinther Kapitel 2, Verse 6 und 7. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein lebendiges Wort, danken auch für diesen Abschnitt noch einmal und wollen etwas tiefer hineinblicken und hoffen so sehr, dass die Gnade deines Evangeliums heute noch mal deutlich hervorleuchten kann, in unsere Herzen leuchten kann. Und darum beten wir einfach um Segen im Reden und Hören und preisen dich im Namen Jesus. Amen. Bitte nimm Platz. Evangelium, Gottes Weisheit, leuchtet besonders stark, besonders hell im Evangelium Jesu Christi. Evangelium, die gute Nachricht von der Errettung des verlorenen Menschen durch die Gnade in Jesus Christus. Schauen wir uns dazu einige Punkte an. Erstens, das Evangelium wurde vom dreieinigen Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt. Wir hatten das in diesem Vers 7, das Verborgene von Gott vorherbestimmt vor den Zeitaltern. Ein anderer Begriff für vor Grundlegung der Welt, bevor es die Zeit überhaupt gab. Gott, der Dreieinige, hat das Evangelium vor Grundlegung der Welt festgelegt. Was heißt das? Nun, Gott als Schöpfer wusste tatsächlich, vielleicht hast du jetzt einen Konflikt in dir, aber er wusste natürlich als Schöpfer Gott, dass die Menschen, die er bei der Erschaffung sehr gut machen wird, erschaffen wird, zu seinem Bild erschaffen wird, dass sie sich bewusst gegen ihn entscheiden werden. Wir Menschen werden selbstsüchtig sein, wir werden unseren eigenen Weg einschlagen, wir werden ihm den Rücken kehren. Das wusste der Schöpfer Gott. Das wusste der dreieinige Gott natürlich vorher. Gott wusste bereits vor der Erschaffung des Menschen, dass wir Menschen in Sünde fallen werden und dass unser Herz vollkommen verdorben sein wird und dass wir eigensinnig unseren Weg gehen werden. Trotzdem, und das möchte ich jetzt betonen, trotzdem entscheidet sich Gott, uns Menschen zu seinem Ebenbild zu erschaffen. Er schafft uns zu seinem Ebenbild, obwohl er weiß, dass wir in Sünde fallen werden. Und das ist jetzt ganz wichtig, noch vor Grundlegung der Welt sieht Gott natürlich das gesamte Panorama und weiß um unseren Sündenfall und damals schon, bevor alles begann, legt er das Evangelium in Christus fest. Nein, es war nicht der Plan B, wie manche denken. Gott hat den Menschen gut geschaffen und dann ist etwas schiefgegangen und dann musste er den Plan B aus der Schublade ziehen und die Sache irgendwie wieder retten. Nein, natürlich nicht. Wir lesen hier in dem Vers 7, vor allen Zeitaltern hat Gott das Geheimnis seiner Weisheit, das Geheimnis des Evangeliums bereits festgelegt. Und später wurde es dann offenbar zu unserer Herrlichkeit. Der dreieinige Gott legt also einen Plan fest und im Mittelpunkt dieses Rettungsplanes des Evangeliums steht eine Person, die herrliche Person der Dreieinigkeit, sein einzigartiger geliebter Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, wird kommen, das wurde bereits vor Grundlegung der Welt festgelegt, er wird kommen als Mensch auf dieser Erde, geboren werden und er wird hier für die Sterblichen sterben. Jesus Christus wird den gesamten Zorn Gottes auf sich ziehen, die geforderte Strafe Gottes für die Sünde der Menschheit tragen. Das wurde alles schon vor Grundlegung der Welt festgelegt. Jesus Christus wird die grausamste Todesstrafe seiner Zeit auf sich nehmen. Er wird am Kreuz blutig verenden. Er, der Gerechte, wird für die Ungerechten sterben. Und als Ergebnis wird sein vergossenes Blut das einzig gültige Zahlungsmittel vor Gott, um die Menschen zu erlösen. Schlagen wir 1. Petrus Kapitel 1, Verse 18 und 20 auf. Ich bin fasziniert, wie Gott das alles in seiner Weisheit plante, bevor überhaupt etwas da war, von dem wir heute sagen, das ist unsere Welt, inklusive des Menschen. 1. Petrus 1, 18 bis 20. Denn ihr wisst, hoffentlich wissen wir es alle, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überliefertem Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das Blut Jesu Christi als einzig gültiges Zahlungsmittel vor Gott stand vor Grundlegung der Welt bereits fest, weil Gott natürlich in seiner Allwissenheit das gesamte Panorama sah, inklusive des Falls des Menschen, inklusive der Sünde und der Abirrung und inklusive der Rettung durch Jesus Christus. Gott hat die Verkündigung des Evangeliums über Jahrtausende vorbereitet. Auch darin strahlt Gottes Weisheit. Angekündigt auf den ersten Blättern der Bibel, als Bibelleser weißt du, was ich jetzt meine. Gerade fiel der Mensch in Sünde, da kündigt Gott schon den Retter an. Gott erwählt sein irdisches Volk und plant durch Israel die Geburt des Erlösers. Er gibt seinem Volk die 10 Gebote, die heiligen Gebote Gottes, das göttliche Gesetz. Dieses Gesetz spiegelt Gottes Wesen wider. Darin erkennen wir, wie Gott ist und welche Standards er setzt. Wo liegt denn die Latte Gottes? Liegt sie da, da oder da? Gottes Gesetz zeigt uns Menschen, wo Gottes Latte liegt, wie seine Standards sind. Anders ausgedrückt, wer alle Gebote Gottes immer und ganz erfüllt, der passt zu Gott und kann mit ihm Gemeinschaft haben. Und damit haben wir schon das Dilemma ausgesprochen. Wer alle Gebote Gottes immer und ganz erfüllt, der passt zu Gott und kann mit ihm Gemeinschaft haben. Wer kann das bitte? Eine rhetorische Frage. Niemand, kein Mensch, der jemals auf dieser Erde lebte, außer Jesus Christus, den Mensch Gott oder Gott Mensch, der Gottes Gebot, Gottes Wort in Gänze erfüllte. Nun, dann entsteht natürlich die Frage, ja, was war denn überhaupt der Sinn und Zweck auf uns bezogen? Warum gab Gott sein Gesetz? Lesen wir dazu Galater 3, Vers 24. Auch hierin erkenne ich Gottes Weisheit im Evangelium. Galater 3, 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Ein kurzer Satz, aber so gewaltig in der Aussage. Wer alle Gebote Gottes immer und ganz erfüllt, passt zu Gott, weil das völlig unmöglich ist, mit dem sündigen Herzen, das in uns ist, hatte das Gesetz letztendlich eine andere Bestimmung, ein anderes Ziel. Gott hatte ein anderes Ziel mit dem Gesetz. Welches denn? Das Gesetz Gottes sollte die Sünde unseres Herzens offenbaren. Es sollte unser verdorbenes Herz offenbaren und uns klar machen, du Mensch bist erlösungsbedürftig. Du Mensch bist erlösungsbedürftig. Paulus sagt es hier in einem etwas sperrigen Deutsch. Das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus. Nun, Zuchtmeister in der damaligen Zeit war ein Hauslehrer, sagen wir mal ein von der Familie angestellter Lehrmeister, der dafür sorgen musste, dass die Kinder etwas lernen. Und wisst ihr, die Zeiten damals waren etwas anders. Der hatte Hilfsmittel, damit es funktionierte. Und diese Hilfsmittel sind heute verpönt. Ich habe es als Kind noch erlebt, dass diese Hilfsmittel angewandt wurden. Und damals häufig eine Rute. Ja? Und mit dieser Rute half der Zuchtmeister dem Kind, dem Buben, eine ganz bestimmte Sache zu machen. An einem bestimmten Ort zu sein, etwas Bestimmtes zu lernen. Und wie wir alle wissen, Kinder mögen es nicht immer und damals auch nicht. Und dieser Zuchtmeister hat dafür gesorgt, dass der Bub an der Stelle ankam, wo er hingehörte. Und manchmal wurde eben eine Rute gebraucht. Zuchtmeister. Das Gesetz hat uns zu Christus hingezüchtet. Lass mich ruhig mal diesen Begriff gebrauchen. Warum denn? Nun, wenn du ehrlich bist und dich mit Gottes Geboten befasst, mit Gottes Wort und seinen Standards befasst, dann wirst du davor zusammenbrechen. Dann wirst du in deinem Herzen feststellen, mit mir kann Gott nichts anfangen. Ich kann diesem Standard nicht genügen, da komme ich im Leben nicht hin. Und Gottes Gesetz wird dir immer wieder sagen, du musst aber, du musst aber, du musst aber. Und irgendwann kapitulierst du und fragst, wer kann mich denn jetzt noch retten? Und dann ist Gott da und sagt, Christus. Und wenn du bei Christus angekommen bist, seine Gnade in Anspruch genommen hast, dann hat Gottes Gesetz seinen Zweck erfüllt. Paulus sagt, es war der Zuchtmeister, der dich zu Christus führte. Gott hat die Verkündigung des Evangeliums lange vorbereitet, damit dieser Weg dorthin zu Christus möglich wurde. Der letzte und größte Prophet, von dem wir in der Schrift lesen, Johannes der Täufer, hatte vielleicht so den maßgeblichen Dienst der Vorbereitung für den Messias, für das Kommen des Evangeliums, für die Verkündigung des Evangeliums. Was hatte er denn für einen Dienst? Jesus Christus war bereits auf Erden. Das Evangelium sollte in Kürze verkündet werden. Und dann kommt Johannes und sagt Folgendes in Lukas 3, Vers 2 bis 5. Lukas 3, Verse 2 bis 5. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan, predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Was steht dort? Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Als nächsten Punkt möchte ich folgende Aussage machen. Das Evangelium, und darin erkenne ich jetzt auch im Zusammenhang mit den Korinthern die Weisheit Gottes, von der Paulus sprach, die sie offensichtlich noch nicht begriffen haben oder nicht in Gänze. Das Evangelium Jesu Christi stellt alle Menschen auf eine Stufe. Das Evangelium Jesu Christi stellt alle Menschen auf eine Stufe. Alle Menschen sind vor Gott Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die sie vor Gott haben sollten, sagt uns Römer Kapitel 3. Es gibt keinen Unterschied aus Gottes Perspektive. Alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Alle Nachkommen Adams sind Sünder und damit Feinde Gottes. Alle auf Erden geborene Menschen haben aufgrund der Erbsünde und ihrer eigenen Sündhaftigkeit die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie passen nicht zu Gott. Vollkommen unmöglich. Ein sündiger Mensch kann sich dem heiligen Gott nicht nahen. Alle Menschen stehen unter der Herrschaft Satans, müssen da herausgerettet werden. Alle Menschen müssen die Gerechtigkeit Gottes wiederbekommen, sonst bleiben sie in Ewigkeit in Gottes Ferne. Alle Menschen sind verdammt, weil sie selbst Gott nicht genügen können, auch nicht im Entferntesten. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Alle Menschen sind für die Ewigkeit geschaffen. Alle Menschen sind von Gott eingeladen in sein ewiges, herrliches Reich. Alle Menschen sind erlösungsbedürftig, weil kein einziger sich selbst retten kann. Alle Menschen sind auf einen göttlichen Erlöser angewiesen. Alle Menschen müssen das Evangelium hören, sie müssen davon erfahren. Alle Menschen, die sich entscheiden können, müssen sich entscheiden. Das Evangelium von Jesus Christus ist sozusagen unser menschliches Schicksal. Daran kommen wir nicht vorbei. Alle Menschen, die sich entscheiden können, habe ich so betont, ich möchte es kurz erklären. Wir alle wissen, dass es Menschen gibt, die sich noch nicht entscheiden können oder nie entscheiden können. Es sind zum Beispiel Kleinstkinder, die noch keine Entscheidung für ihr Leben treffen können. Oder ich denke da an unseren Andi, der schwerst behindert zur Welt kam und nie eine Entscheidung treffen konnte, in seinen 22 Jahren nicht. Nun, im Kontext der Heiligen Schrift und vor allen Dingen des Evangeliums dürfen wir an der Stelle, glaube ich, ganz klar sagen, alle Menschen, die sich entscheiden können, müssen sich entscheiden. Alle anderen, da hat Gott sicher einen ganz anderen Weg. Alle Menschen, die sich Jesus Christus anvertrauen, werden von ihm angenommen und Gottes Kinder genannt. Und jetzt kommt es, liebe Geschwister, das ist das, was mich im Zusammenhang mit den Korinthern so noch umgetrieben hat. Johannes sagte, er bereitet den Weg des Herrn vor. Täler müssen gehoben werden, Berge müssen abgetragen werden. Nun, man kann es als grundsätzliche Vorbereitung für den Dienst des Messias sehen. Aber wenn ich mir dann den Dienst des Johannes anschaue und wenn ich mir den Dienst des Herrn Jesus anschaue, wie er das Evangelium predigt, so habe ich doch den Eindruck, dass dieses Bild mehr sagt. Schaut euch bitte mal an, wie Jesus Christus mit den Hügeln und Bergen, die Schriftgelehrte und Pharisäer hießen, wie er damit umging. Ich habe den Eindruck, er hat sie platt gemacht. Und schaut euch die Täler, die Seelen an, die Menschen an, die so ganz da niederlagen, kaputte, gedemütigte, verstoßene, wie Jesus mit ihnen umging, wie er sie aufrichtete. Das Evangelium stellt alle Menschen auf eine einzige Stufe. Wisst ihr, am Ende steht ein Saulus als Professor der Theologie seiner Zeit und eine Maria Magdalena, eine Besessene von Dämonen, von Christus befreit, auf einer Stufe vor Gott. Das Evangelium stellt uns auf eine Stufe. Genauer gesagt, das Evangelium Jesu Christi stellt die Kinder Gottes, die dieses Evangelium schon angenommen haben, auf eine Stufe und das Evangelium hält sie auch auf dieser einen Stufe. Und da sind wir, glaube ich, beim Kernproblem oder bei einem Teil des Kernproblems der Korinther. Sie haben nicht ganz begriffen, das Evangelium Jesu Christi hat uns alle auf eine Stufe gestellt. Da gibt es keinen, der gleicher ist als die anderen Gleichen. Einige von euch sind ja mit mir gemeinsam in einem System aufgewachsen. Da hieß es, alle Menschen sind gleich. Und wer das System kannte, fügte dann nach einem Komma hinzu, manche sind gleicher. Warum? Weil etwas gepredigt wurde, was am Ende überhaupt nicht stimmte. Ging ja auch mit, ohne Gott ging das ja auch gar nicht. Viele haben sich dann über andere gestellt und hatten ein ganz anderes Leben. Das Evangelium Jesu Christi stellt alle Kinder Gottes auf eine Stufe und hält sie auch dort. Allein aus Gnade sind wir gerettet. Nichts haben wir dazu beigetragen. Alle Kinder Gottes leben allein aus Gnade, jeden Tag. Sie können sich selbst nicht erhalten. Ist dir das bewusst? Alle Kinder Gottes dienen ihm, ihrem Herrn, allein aus Gnade. Sie selbst können Gott nichts Brauchbares bringen. Alle Kinder Gottes sind Glieder am Leib Jesu, er ist das Haupt. Jetzt könnte ich weitermachen. Alle Kinder Gottes sind Schafe seiner Herde, er ist der Hirte. Nun, es gibt Leitschafe, könnten wir jetzt hinzufügen. Ja, aber sie sind Schafe. Okay? Hirten haben wir nur einen und das ist Jesus Christus, unser Heiland. Alle Kinder Gottes sind von ihm Berufene mit unterschiedlichen Aufgaben. Aber alle gleichwertig, alle in Jesus Christus, alle auf einer Ebene. Alle Kinder Gottes müssen um ihre vollkommene Abhängigkeit wissen, ihrer vollkommenen Abhängigkeit vom Herrn Jesus und seiner Gnade. Sie müssen es wissen, sie müssen darin leben, sonst gibt es eine Schieflage. Alle Kinder Gottes erinnern sich untereinander regelmäßig an die Rettung aus Gnade, das durch das Sterben Jesu möglich wurde. Spätestens beim Abendmahl erinnern wir uns daran. Und das sollte regelmäßig der Fall sein. Alle Kinder Gottes müssen regelmäßig zur Vergebung ihrer Sünde unter das Kreuz von Golgatha. Und jemand hat mal gesagt, wenn du am Kreuz von Golgatha ankommst, der Platz davor ist eben. Was er damit sagen wollte, ist, Die, die wirklich am Kreuz von Golgatha ankommen, die stehen alle auf einer Stufe. Im Russischen gibt es einen Ausdruck, kenne ich noch aus meiner Kindheit, heißt so oder ähnlich, «Tissi vervidyushka kshushka na romnom miste». Soll so viel heißen wie, du benimmst dich, als wärst du ein Hügel auf einer Ebene. Mit anderen Worten, du stellst dich über andere. Du tust so, als ob du der Wichtigste wärst. Als ob du der Nabel wärst. Menschen, die am Kreuz von Golgatha angekommen sind, wirklich, von Herzen, sie begreifen, hier stehe ich mit den anderen auf einer Ebene. Es gibt dort keine Treppen, auf denen ich aufsteigen kann. Auch nicht nach 40 Jahren Dienst, auch nicht nach besonderer Ausbildung theologischer Art, wunderbare Sache, aber die bringt dich nicht eine Stufe höher als die anderen. Auch sonstige Dinge, von denen du dir vielleicht einbildest, möglicherweise dich hinter anderen versteckst, wie wir in den Predigten davor gehört haben, was die Korinther ja getan haben, um sich wegen dieser Menschen zu rühmen. All das bringt dich nicht höher, kann dich nicht höher bringen, wenn du am Kreuz von Golgatha stehst, dort, wo dein Heiland für dich starb. Das Evangelium Jesu Christi bringt uns auf eine Stufe und hält uns dort. Und an dieser Stelle würde ich so gerne hinausschreien: Liebe Korinther, warum habt ihr das nicht begriffen? Oder sollte ich das hier hineinschreien? Sollte ich das dir sagen, lieber Christ? Das Evangelium bringt uns auf diese Ebene und hält uns da. Wenn wir das begreifen, dann werden wir uns nicht über andere stellen, dann werden wir uns nichts auf uns einbilden, dann werden wir auch andere nicht höher stellen, als es sich gebührt, was die Korinther ja leider gemacht haben. Ich komme zu den Anwendungen und ihr merkt schon, weil es eine ergänzende Predigt ist, ist sie etwas kürzer. Wenn wir über das Evangelium Jesu Christi reden, dann gibt es im Prinzip nur zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die schon am Kreuz angekommen ist und im Evangelium und der Gnade Jesu Christi auf einer Stufe steht, und die andere Gruppe, die dort noch nicht angekommen ist. Und diese beiden Gruppen möchte ich jetzt nochmal ansprechen. Nun zuerst uns, liebe Geschwister, weil im Zusammenhang der Brief an die Korinther, an die Gemeinde Jesu Christi geschrieben wurde. Das Evangelium Jesu Christi gibt nicht nur sehr viel, unwahrscheinlich viel, das Evangelium nimmt auch. Was nimmt denn das Evangelium? Ich will es euch sagen. Nicht, weil ich es besser weiß, sondern weil ich selber mich darin gefunden habe. Das Evangelium nimmt allen ernsthaften Christen jede Art von Möglichkeiten der Angeberei, der Prahlerei, der Selbstdarstellung. Wenn du das Evangelium Jesu Christi als Kind Gottes wirklich von Herzen angenommen hast, dann wirst du begreifen, ich habe überhaupt nichts, mir einzubilden. Ich habe nichts, womit ich angeben kann. Wenn überhaupt angeben, dann nur mit Jesus Christus und seiner Gnade. Das Evangelium nimmt uns jede Art von Möglichkeiten der Angeberei, der Prahlerei und der Selbstdarstellung. Kein Kind Gottes kann sich auf sich selbst etwas einbilden. Wenn er es tut, hat er das Evangelium noch nicht begriffen. Und wenn es ein Problem in deinem Leben ist, dann bitte ich dich so sehr, gehe auf deine Knie vor Jesus und begreife endlich, was das Evangelium Jesu Christi ist und was es bewirkt. Bist du wirklich auf dieser einen Ebene ankommst und begreifst, das ist meine Ebene, darin bleibe ich, das ist mein Stand. Kein ernsthafter Christ hat auch nur einen Hauch von Eigenleistung, auf die er bauen kann. Eigenleistung, ein Begriff, der mich jetzt schon wieder eine ganze Weile begleitet, weil wir, wie ihr vielleicht wisst, bauen. Ja, und dann geht es im Gespräch mit den Banken um Eigenleistung, um Eigenkapital. Das wird dann auf die Waage gelegt, dem gegenüber, was finanziert werden muss. Und dann findet man da irgendwelche Möglichkeiten, das zusammenzubringen. Wenn es um das Evangelium Jesu Christi geht, wenn es um die Rettung aus Gnade durch das Evangelium Jesu Christi geht, dann vergiss bitte alle Eigenleistungen und alles Eigenkapital. Da gibt's nämlich keins. Wenn du auf dieser Ebene ankommst, auf der Ebene der Gnade vor dem Kreuz, dann wirst du begreifen, meine Taschen sind leer. Mein Konto ist blank. Meine Hände sind leer. Ich habe nichts, was ich da hinlegen kann. Jünger Jesu wissen um ihre dauerhafte Abhängigkeit von ihrem Herrn und leben darin. Mitglieder der Gemeinde Jesu Christi backen kleine Brötchen, weil sie genau wissen, ich habe nichts. Glieder am Leib Jesu dienen dem Haupt mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben, ja, aber alle in der Unterordnung unter das Haupt. Begnadete Sünder gehen regelmäßig unter das Kreuz von Golgatha und wie schon gesagt, hier stehen sie alle auf der einen Ebene. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch zurufen, lasst uns bitte von den Korinthern und von dem Brief an die Korinther lernen. Lasst uns lernen, dass keiner von uns, auch nicht die begabtesten Lehrer, auch nicht die Leuchtenden vielleicht, die du gerade siehst, nein, niemand von uns hat von sich selbst etwas vorzuweisen. Keiner von uns hat etwas Eigenes auf dem himmlischen Konto. Niemand. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, durch das Evangelium Jesu Christi, durch die Gnade Jesu, haben wir, Kinder Gottes, ein prall gefülltes Konto, ein prall gefülltes himmlisches Konto, und das ist das Guthaben der Gnade Jesu Christi. Daraus darfst du schöpfen, wie Paulus sagt, Gnade um Gnade. Wir alle haben jeden Grund, demütig zu sein, demütig zu leben, demütig zu dienen und demütig zu reden. Beobachte dich selbst. Wie stellst du dich auf, wenn es ein Gruppenfoto gibt? Ich meine jetzt nicht äußerlich, ich meine eher innerlich. Wir alle haben Grund, demütig zu sein. Ich möchte aber auch noch die zweite Gruppe ansprechen. Wenn du dich jetzt noch nicht vor dem Kreuz gefunden hast, wenn du sagst, nein, damit kann ich noch nichts anfangen, dann muss ich dir sagen, dann sieht Gott dich ganz klar in der anderen Gruppe. Und diese wird in der Bibel Sünder genannt. Ein Mensch, der noch keine Vergebung in Christus bekommen hat, der diese Gnade für sich noch nicht in Anspruch genommen hat. Diese Menschen, du, lieber Zuhörer, du musst vor ihm kapitulieren. Du musst vor diesem hohen Ross herunter. Das Evangelium stellt dich auf eine Stufe. Und ich weiß, das hört sich jetzt total unbequem an. Das ist nicht populär. In dieser Welt geht es genau andersrum. Du musst höher, du musst besser, du musst schlauer, du musst reicher als andere sein. Wenn du als Sünder das Evangelium Jesu Christi hörst und ernst nimmst, dann wird es für dich bedeuten, du wirst vom Pferd heruntergeholt. Und je höher dieses Pferd, umso mehr Mühe wird es dir machen. Schauen wir uns Saulus an. Er wurde buchstäblich vom hohen Ross geholt, in den Staub der Erde geworfen, damit er fähig wurde, Gottes Gnade im Evangelium anzunehmen. Sünder müssen vor Gott kapitulieren. Anders haben sie keinen Anteil am Sieg Jesu Christi. Sie müssen klein beigeben, um den großen Erlöser kennenzulernen. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Wer das nicht erkennt, dem kann die Sünde nicht vergeben werden. So eindeutig ist das Evangelium. Es gibt keinen Blankoscheck. Es gibt keine Blankoabhandlung. Du kannst nicht darauf hoffen, ich lebe, wie ich will. Das Evangelium interessiert mich nicht. Jesus Christus interessiert mich nicht. Und eines Tages stehe ich vor Gott und dann werde ich ihm schon Fragen stellen. Warum hat er dies und warum hat er jenes? Manche Menschen reden frech daher. Lieber Freund, ich muss dir sagen, Gottes Wort spricht eine ganz andere Sprache. Spätestens dann wirst du auf den Knien stehen und du wirst kein Wort herausbringen. Auf alle Fragen, die Gott dir stellt, wirst du keine Antwort finden. Jetzt ist die Zeit, in der du dich vor Gott, vor Jesus Christus niederlassen musst. Aber es gibt noch einen anderen Teil des Evangeliums. Es gibt nicht nur die, die auf dem hohen Ross reiten. Vielleicht ist jetzt jemand in der Zuhörerschaft, der sagt, ich bin so verzweifelt, mein Leben ist so kaputt, meine Seele ist dermaßen kaputt, ich bin geschundet. Was erzählst du mir von Kapitulieren? Habe ich doch schon längst. Mag sein. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann finden wir immer wieder Menschen, denen Jesus nachgegangen ist, die im tiefsten Dreck lagen. Schlimmer ging es ja fast nicht. Denken wir nur an den Gesarener oder Gadarener, zu dem Jesus über den See explizit hinüberlegte, um diesen Mann zu treffen, der von Dämonen dermaßen geschundet wurde. Schlimmer ging es ja nun wirklich nicht. Diesem Mann zu erzählen, demütige dich, brauchte man nicht. Er wurde schon bis zum geht nicht mehr gedemütigt. Wir lesen, dass er nackt in Grabhöhlen hauste, Ketten, die man ihm anband, zerriss, eine geschundete Seele kaputt am Boden. Was macht Jesus? Er befreit ihn. Und dann lesen wir plötzlich, wie er gesund, bei gesundem Menschenverstand, vernünftig, gut gekleidet, bei Jesus sitzt und seinem Heiland zuhört. Gestrandete, ausgestoßene, verzweifelte, kaputte Seelen werden von Jesus gefunden, aufgebaut, aufgerichtet. Natürlich nur dann, wenn sie ihn als Heiland annehmen und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Kurzum, lieber Freund, wenn du es noch nicht getan hast, beuge deine Knie vor Jesus. Das Evangelium ruft dir zu, du musst die Gnade in Jesus Christus annehmen, wenn du ewig leben willst. Wenn du Schuld und Sünde loswerden willst, nimm Jesus Christus an. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Er hat mit seinem Leben für dich bezahlt. Er wird dich reinigen. Er wird dich zum Kind Gottes machen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt von vorher. Dann bist du Gottes Kind. Dann bist du auf dieser Ebene des Evangeliums der Gnade Gottes angekommen. Und dann musst du wissen, das ist meine Ebene. Da bleibe ich. Jeden Tag in Demut vor meinem Herrn. Erinnere ich mich selber daran und ich erinnere meine Geschwister daran. Das ist der Platz, wo ich hingehöre. Möge Gott uns Gnade schenken. Das Evangelium Jesu Christi mit ganzem Herzen zu verinnerlichen und das dann auch so umzusetzen. Wollen wir noch beten? Stehen wir dazu auf. Herr, wir beugen uns vor dir, dem Herrn aller Herren. Wir beugen uns vor dir, unserem Heiland und Erlöser. Wir preisen dich und dein Evangelium, die Gnade, die du uns gebracht hast. Wir danken dir so sehr, Herr Jesus, dass diese frohe Botschaft, dein Evangelium, die rettende Botschaft für uns war und ist. Wir danken dir so sehr, Herr, dass du uns noch einmal daran erinnert hast, klar gemacht hast, dass wir, wenn wir dein Evangelium annehmen, wenn wir diese Gnade in Anspruch nehmen, dann sind wir auf diesem wichtigen entscheidenden Level, Gottes Kind zu sein, aus Gnade Gottes Kind zu sein. Und du erinnerst uns auch in Anbetracht der Korinther daran, dass wir auf dieser Ebene bleiben. Bleiben sollen und müssen. Bitte schenke Gnade, dass unser Leben davon gekennzeichnet ist. Dass die Weisheit, deine göttliche Weisheit im Evangelium, immer mehr um sich greift in unseren Herzen und dass das auch Auswirkungen hat auf unser Leben. Für uns als Einzelne, in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde, Herr. Schenke viel Gnade. Wir wollen so gerne, dass dein Name größer wird, verherrlicht wird. Wir wollen auch so gerne, dass Menschen, die das noch nicht in Anspruch genommen haben, Herr, dass auch sie am Kreuz von Golgatha ankommen. Bitte hilf ihnen. Hilf denen, die stolz sind, eingebildet sind. Hole sie herunter, Herr Jesus, von diesem hohen Ross. Hilf aber auch denen, die kaputt sind, die geschundet sind, die überhaupt nicht mehr leben wollen. Bitte finde auch sie, richte sie auf. Rette sie, Herr Jesus. Danke, dass dein Evangelium heute noch wirksam ist. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du, Herr Jesus Christus, nicht willst, dass Menschen verloren gehen, sondern dass du sie retten willst. Und dass die Geretteten zu deiner Verherrlichung leben. Daran hast du uns nochmal erinnert. Danke dafür. Wir bitten um deinen Segen beim Nachdenken und preisen dich, Herr Jesus. Amen. Amen.